Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Mit Maximilian Rieger, schön, dass Sie mit dabei sind. Für den Publikumsverkehr zu schließen sind der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbädern und Fitnessstudios. Mit diesem Satz hatte die Corona-Krise den Sport endgültig erreicht. 16. März 2020 war das, der Tag, an dem sich Bund und Länder auf umfangreiche Maßnahmen zur Bekämpfung von Corona geeinigt haben. Und für die Sportvereine hieß das Lockdown. Nichts geht mehr. Und seitdem befindet sich der deutsche Amateur- und Breitensport im Krisenmodus, gefangen zwischen eben Lockdown und Lockerungen. Und deswegen geht es in diesem Sportgespräch um die Frage, wo steht der deutsche Breitensport nach 2 Jahren Pandemie? Und was für Lehren können die Vereine, aber auch der Deutsche Olympische Sportbund aus dieser Zeit ziehen? Und darüber spreche ich zum einen mit Kerstin Holze. Sie ist Kinderärztin, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Kinderturnstiftung und seit Dezember auch Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes. Guten Tag, Frau Holze.
Guten Tag, Herr Rieger.
Und außerdem mit dabei ist Boris Schmidt. Er ist Vorsitzender von der TSG Bergedorf mit fast 9000 Mitgliedern, einer der größten Vereine Hamburgs und außerdem Vorsitzender des Freiburger Kreises, der Vereinigung von Sportvereinen mit mehr als 2500 Mitgliedern. Auch an Sie, hallo Herr Schmidt, Sie sind nicht in Hamburg, sondern im Zillertal, nämlich auf Reise mit dem Verein oder mit ein paar Vereinsmitgliedern, wenn ich das richtig verstanden habe.
Hallo Rieger, genau, wir sind auf einer Kinder- und Jugendski- und Snowboardreise, weil in Hamburg derzeit Frühjahrsferien sind.
Und das ist ja tatsächlich auch schon ein gutes Zeichen, dass eben solche Reisen wieder möglich sind im Rahmen des organisierten Sports. Ich habe gerade schon angesprochen, Sie sind ein sehr großer Sportverein. Die TSG Bergedorf ist dann auch besonders von der Krise betroffen worden. Wie geht es denn Ihrem Verein jetzt nach 2 Jahren Pandemie?
Uns geht es ganz gut. Wir, sage ich mal, haben versucht, einfach das Beste draus zu machen. Und da wir ein großer Verein sind, der auch viel Hauptamt hat, haben wir eben dieses nicht in dieser Zeit einfach in Kurzarbeit geschickt, sondern haben eben ganz viele Angebote, die irgendwie noch möglich waren, aufrechterhalten und versucht, unseren Mitgliedern anzubieten. Und wenn man jetzt sagt oder Sie fragen, wie geht's uns, dann sage ich, woran messen wir das? Wir messen das natürlich auch an der finanziellen Situation von Sportvereinen und das geht momentan ganz gut, aber wir haben auch immer gesagt, dass das, was noch auf uns zukommt, das Entscheidende ist und das ist das Jahr 2022, wo nämlich vieles wieder läuft, in großen Vereinen, die eigene Anlagen haben und damit die volle Kostenstruktur da ist. Aber die Einnahmen nicht so da sind wie vorher, weil wir einfach Mitglieder verloren haben.
Ich habe auf Wikipedia gesehen, da steht noch der Stand von Ende 2019. Da war eine 11 vor den 1000. Jetzt steht eine 8 vor den 1000. Also Sie haben ja auch wirklich an Substanz verloren in den vergangenen 2 Jahren.
Ja, aber man muss dazu sagen, wir haben das relativ schnell auch wieder jedenfalls einen Teil aufgeholt. Das Jahr 21 als Beispiel ist für uns plus minus null ausgegangen. Wir haben auf das Gesamtjahr 21 nicht mehr Mitglieder verloren, als wir auch wieder dazu bekommen haben. Das, was aber in 20 passiert ist, das waren ungefähr 1300, die wir verloren haben. Den laufen wir hinterher. Wir haben aber auch immer gesagt, wir wollen das bis zum Ende des Winters 2022, also sozusagen im Frühjahr 23 in einem Jahr, geschafft haben. Und wenn uns die Pandemie da keinen Strich durch die Rechnung macht, dann glauben wir auch, dass wir das schaffen.
Frau Holze, wie fällt Ihr Zwischenfazit aus? Wo steht der deutsche Sport nach 2 Jahren Pandemie?
Also die vergangenen 2 Jahre waren natürlich für den Sport genauso wie für die gesamte Gesellschaft sehr herausfordernd. Und letztendlich hat sich im Sport das gezeigt, was sich sonst auch überall zeigt. Die Pandemie ist ein Brennglas. Wir haben gesehen, was der Sport, gerade der organisierte Sport, Tolles kann, nämlich innovativ, kreativ, außerhalb gewohnter Wege denken und Lösungen zu finden für Lockdown, für den Wegfall von Austausch, wie wir ihn bisher über Jahrzehnte in unseren Sportvereinen kannten. Wir haben aber auch gesehen, wo die Probleme im deutschen Sport liegen, wie wichtig auf einmal Sportstätten sind, die man auch flexibel nutzen kann, die halt nicht nur Indoor, sondern Outdoor-Möglichkeiten haben. Wir haben gesehen, wie wichtig es ist, dass wir den Sport dahin bringen, wo Kinder und Jugendliche sind, in die Schulen und was passiert, wenn auf einmal der Sport nicht mehr die Schule betreten darf. Also die 2 Jahre waren sehr herausfordernd. Wir haben jetzt, wie Sie gesagt haben, Herr Schmidt, die große, große Anstrengung vor uns, alle die, die sich umorientiert haben, wieder für den Sport zurückzugewinnen. Ich glaube ganz fest, dass wir das schaffen. Aber, und das muss uns bewusst sein, das ruckelt sich nicht von allein zurecht. Hier braucht es wirklich eine Anstrengung von unterschiedlichsten mit Gestaltern, damit wir das wieder schaffen, die Gesellschaft aus den unbewegten 2 Jahren in Bewegung zu bringen.
Herr Schmidt?
Ja, okay. Ich kann da nur zustimmen, was Frau Holze gesagt hat. Das sind enorme Anstrengungen, weil einfach, ich will nicht sagen eine Bequemlichkeit, aber man muss einfach sagen, dass die Sportvereine, die Masse der Sportvereine natürlich auch auf ein unglaubliches ehrenamtliches Engagement aufgebaut sind. Und da gibt es natürlich viele, die gemerkt haben in diesen 2 Jahren, es gibt auch was anderes und muss ich das noch haben? Oder auch sagen, gerade die ältere Generation, ach, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, jetzt springe ich auch ab, jetzt habe ich das lang genug gemacht. Und da kämpfen Sportvereine zurzeit richtig dran, wirklich diese ehrenamtlichen Strukturen auch in der Form wieder anbieten zu können, wie sie vorher hatten.
Das ist ja auch ein Problem gewesen, was es schon vor Corona gegeben hat, dass eben Vereine Schwierigkeiten hatten, ehrenamtliche Funktionen auszufüllen. Oder dass es damals auch schon einen Mangel von Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern zum Beispiel gab. Frau Holze, wie schafft man es denn, genau jetzt wieder den Sportverein attraktiv zu machen und auch diese Funktion, die ich gerade beschrieben habe, attraktiv zu machen?
Also ich bin Herrn Schmidt sehr dankbar, dass er das Thema schon mal angesprochen hat. Die Entwicklung der Ehrenamtlichen ist, auch wenn es vielleicht gerade nicht das größte Problem unserer Vereine ist, da geht es im Moment viel um Mitglieder, das, was langfristig dafür entscheidend sein wird, ob wir die Leute wieder in den Sport kriegen oder nicht. Denn ohne die Ehrenamtlichen funktioniert unser organisierter Sport nicht. Und mir machen zum einen die Sorgen, die nicht mehr da sind, weil sie sich jetzt umorientiert haben. Mir machen aber auch vor allem die Sorgen, die gar nicht erst in diese ehrenamtliche Laufbahn hineingestiegen sind. Also wir kennen das so, man macht selber Sport, man übernimmt irgendwann erste unterstützende Tätigkeiten im Verein, man macht einen Übungsleiterassistent, man übernimmt eine Kinder- und Jugendgruppe. Und hier haben sich Menschen, die gerade dabei sind, sich so in ihrem Leben insgesamt zu orientieren, in den letzten 2 Jahren nicht Richtung Sport orientiert, weil das nicht möglich war. Und ich glaube, da müssen wir jetzt ganz massiv gucken, wie gewinnen wir diese Leute, weil sonst haben wir in ein paar Jahren ein derart großes Bedarf, den wir nicht füllen können an Ehrenamtlichen, der uns auf die Füße fallen wird. Dann ist jetzt ja die Frage, wie schaffen wir das? Was können wir tun? Das sind letztendlich auch die Dinge, die wir schon ganz lange diskutieren. Was macht Ehrenamt attraktiv? Ehrenamt macht attraktiv Wertschätzung, Anerkennung und unter anderem gerade im Sport. Wir sehen, ehrenamtliche Trainer bleiben dann lange beim Verein oder haben weniger Tendenzen, zurückzugehen aus dem Verein, wenn sie eine Ausbildung haben. Also wir müssen dafür sorgen, dass wir qualifizierte Übungsleiter haben. Und das wiederum ist ein großes Problem, wenn wir auf die letzten 2 Jahre gucken. Denn wir konnten ja, oder die Länder konnten pandemiebedingt keine Lizenzverlängerung anbieten. Also sie konnten keine Fortbildung anbieten. Wir haben dann von DOSB-Seite gesagt, okay, wir können Ausnahmen machen, statt der üblichen beschränkten Anzahl von Lerneinheiten, die digital stattfinden können, können die gesamte Fortbildung digital stattfinden. Aber auch hier haben wir ein Publikum, gerade im Bereich der älteren Übungsleiter, die sagen, das ist nichts für mich. Hier haben wir eine Lösung gefunden während der Pandemie. Wir konnten Lizenzen verlängern, ohne dass die notwendigen Fortbildungen dafür vorgewiesen werden müssen. Aber jetzt haben wir das Phänomen, dass diese Fortbildung alle zum gleichen Zeitpunkt auslaufen werden. Und wir haben einen massiven Bedarf an Ausbildung. Das heißt, wir brauchen eine Ehrenamtskampagne oder einen Ehrenamts-Restart, der einen großen Ausbildungs-Restart mit beinhaltet, wo wir sagen, okay, wir gehen hier massiv rein. Wir machen die Verbände und Vereine fit, dass sie Ausbildung in großem Umfang zur Verfügung stellen können. Weil dann haben sie ausgebildete Übungsleiter, die wiederum ihnen für die Zukunft ein vernünftiges Sportangebot sichern.
Wie kann der DOSB denn da unterstützen? Weil das ist ja genau der Dachverband, der vielleicht genau für solche Fragen dann ja auch den Impuls und auch die Inhalte liefern müsste.
Genau, also das ist unsere Aufgabe. Das heißt, wir sitzen jetzt oder wir werden uns jetzt mit unseren Mitgliedern zusammensetzen, um nochmal zu schärfen, wo genau im Ausbildungsbereich sind die Lücken. Und dann müssen wir dafür Ressourcen zur Verfügung stellen. Das heißt, unsere Aufgabe wird sein, uns mit Politik und Gesellschaft zusammenzusetzen und zu sagen, wir haben einen Restart Sport nach Corona im Koalitionsvertrag. Da müssen dann auch Ressourcen zur Verfügung stehen, um solche Sachen wie eine Ausbildungsoffensive gestalten zu können, um Ressourcen in diesen Bereich zu geben. Wir müssen Beratungsmodule entwickeln, wo wir den Vereinen auch sagen können, okay, wie könnt ihr das gestalten? Wie könnt ihr das rein praktisch machen? Also da sind wir jetzt sehr gefordert. Wir haben uns da schon auf den Weg gemacht. Das geht nur mit den Mitgliedsorganisationen. Aber ich bin da guter Dinge. Wenn wir uns da an einen Tisch setzen und dann mit der Politik an einem Strang ziehen, wird das gelingen.
Herr Schmidt, bei Ihnen, Sie haben es schon angesprochen, gibt es natürlich auch relativ viele Hauptamtliche, mehr Hauptamtliche als jetzt natürlich auf einem Dorf in einem Verein dort. Aber da das Personal dann zu finden oder eben auch dort Ehrenamtliche zu finden, ist wahrscheinlich für Sie auch ein Problem. Wie gehen Sie das direkt vor Ort bei Ihnen im Verein an?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem, weil zum Beispiel unsere ganzen wettkampforientierten Sportabteilungen, damit meine ich nicht den Leistungssport, sondern wirklich einfach das, was Wettkampfsport auf unterer Ebene ist. Diese Abteilungen als Mehrspartenverein sind bei uns alle ehrenamtlich geführt. Die Strukturen sind alle ehrenamtlich. Und Übungsleiter sozusagen nebenamtlich dafür zu finden, ist schon immer schwierig gewesen und wird jetzt nochmal deutlich schwieriger, weil, so wie Frau Holze das sagte, eben eigentlich ein ganzer Jahrgang junger Menschen sich eben anders orientiert hat, weil der Sport es nicht mehr angeboten hat in Zeiten der Pandemie. Und das führt dazu, dass natürlich dieses Klientel, diese Generation sozusagen natürlich auch untereinander vernetzt ist und kommuniziert und dann der Sport irgendwie außen vor ist. Also wir müssen deutlich aktiver rausgehen aus dem Verein, in die Öffentlichkeit, sozusagen in die Gesellschaft hinein, weil die Menschen nicht mehr alleine zu uns kommen, was in der Vergangenheit eher der Fall war. Wenn ich sehe, wie viel sich um einen BFD oder um einen FSJ-Platz bei uns oder um einen Ausbildungsplatz zum Sport- und Fitnesskaufmann bewerben, dann sind die Zahlen massiv zurückgegangen, obwohl wir das weiterhin anbieten. Und deswegen müssen wir einfach raus und brauchen da Unterstützung von allen Seiten, weil einfach deutlich werden muss, wie wichtig der Sport, die Vereine für Kinder und Jugendliche, aber auch für die ältere Generation, eigentlich für jeden, also Bewegung, wie wichtig das für die Gesellschaft ist.
Was heißt in die Gesellschaft rausgehen? Also sind das dann Schulbesuche oder wie sieht dieses in die Gesellschaft rausgehen konkret aus?
Ja, also bei uns sieht das konkret so aus, dass wir ganz massiv aktiv sozusagen versuchen, Kontakt aufzunehmen zu Schulen, dort in den Jahrgängen Beratungsgespräche anbieten, was man nach der Schule, wenn man sich nicht gleich für ein Studium entscheidet, bei uns für eine Ausbildung machen kann, was man vielleicht an Freiwilligendienst bei uns machen kann, welche Möglichkeiten es eben auch in einem Sportverein gibt. Und das natürlich, wie soll ich sagen, vor der eigenen Haustür. Also kooperieren wir deutlich stärker nochmal mit den Schulen in unserem Umfeld, in unserem Quartier, um dort die Kinder und Jugendlichen auch dafür zu gewinnen, in den Sportverein zu gehen.
Und hier sehe ich auch nochmal die Aufgabe des DOSB als Dachverband. Also diese Kommunikationsleistung, dieses, was macht der Sport, warum ist der gesellschaftlich so wichtig, und zwar der Breitensport, das müssen wir auch von DOSB-Seite noch vermehrt in den Fokus bringen. Das müssen wir gegenüber der Politik machen, indem wir bei der Umsetzung des Sportentwicklungsplans, der im Koalitionsvertrag steht, aktiv Mitarbeit einfordern und sagen, okay, wie sieht das denn aus? Weil das Ziel ist ja, oder das Ziel sollte aus meiner Sicht sein, wir müssen den Sport als Querschnittsthema etablieren, so wie es der Umweltschutz geschafft hat. Das heißt, in 15 oder 15 Jahren sollte bei jeder Entscheidung von der Bildungsreform bis zum Städtebau mitgedacht werden, zahlt es auf das Ziel der bewegten Gesellschaft ein. Und dafür müssen wir natürlich alle mit ins Boot kriegen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das von dem Verein, aber auch vor allem von Dachverbandsebene immer wieder einfordern und natürlich dann auch die entsprechende Mitarbeit bringen. Wir müssen die Kommunikationsmaßnahme, also gegenüber der Öffentlichkeit und der Politik, aber auch der einzelnen Personen. Also es gibt ja in Sport Deutschland tolle Kampagnen, wo wir versuchen, Menschen wieder dazu zu bringen, vom Sofa aufzustehen, die Pandemie dahingehend für sich zu beenden, dass sie zum Sport zurückkehren. Und ich glaube, da müssen wir einfach noch mit noch vereinterer und gemeinsamer Stimme laut machen. Sport ist elementarer Bestandteil eines Lebens. Und das muss jeder immer wieder überall hören, damit dann wirklich die Entscheidung getroffen wird, okay, ich gehe zum Sport, ich schicke mein Kind zum Sport, ich sorge dafür, dass hier wohnortnah Sportangebote stattfinden können.
Gerade während Corona war ja aber auch die Tendenz zu erkennen, dass der Sport sich noch mal mehr individualisiert hat. Also dass man zum Beispiel zu Hause dann YouTube-Videos geguckt hat zum Workout oder zum Yoga oder dass man eben in den Park gegangen ist. Ketzerisch gefragt, wozu brauchen diese Menschen, die vielleicht jetzt während Corona gemerkt haben, dass sie individuell eigentlich auch ganz gut den Sport machen können, und zwar dann, wenn sie das möchten, wann es in ihren Lebensablauf passt, wozu brauchen die einen Verein?
Also mein Herz-Kreislauf-System kann ich auch allein im Wald trainieren. Da haben Sie völlig recht. Aber was ich im Wald nicht trainieren kann, ist der Austausch mit anderen. Ist das sich einfinden in einer Gruppe? Ist das Gefühl, etwas beitragen zu können, das Lebenswirklichkeit und Lebensumstände auch durch mich beeinflussbar sind. Also unsere Sportvereine sind ja nicht nur Fitnesscenter für den Körper, sondern sie sind letztendlich auch ein Ort, wo Gesellschaft stattfindet, wo demokratische Prozesse stattfinden, wo Menschen, die sich, sage ich mal, außerhalb des Sportlebens vielleicht nicht treffen würden, in Berührung kommen, in die Auseinandersetzung kommen und wo wir auch entscheiden, wie wollen wir hier in diesem Land zusammen leben. Und wenn ich gucke, was die letzten 2 Jahre dieser Gesellschaft und den Menschen hier auch abverlangt hat, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir aus unseren Wohnungen wieder rauskommen und uns begegnen, dass wir uns auseinandersetzen, dass wir miteinander reden. Und der Sport ist ein wunderbares Element, wo man über die Auseinandersetzung bei der Bewegung miteinander wieder ins Gespräch kommt, wo man wieder Gräben überwinden kann. Also der Sport ist auch hier nicht ein Problem oder etwas, was jetzt wieder in den sich füllenden Terminkalender kommt, sondern der Sport ist der ideale Einstieg in wieder dieses gemeinsame Miteinander.
Herr Schmidt, die letzten 2 Jahre, Frau Holzer hat es gerade gesagt, ist natürlich schwierig gewesen, dass man das Vereinsleben, was eben nicht nur das Sporttreiben ist, sondern eben auch genau diese Begegnungen, die Frau Holze gerade beschrieben hat, weiter durchzuführen. Inwieweit haben Sie das gemerkt, dass in Ihrem Verein eben das gefehlt hat, dass es eben nicht nur um Sport ging, sondern eben auch um gesellschaftliche Verbindungen, die man da oder zwischenmenschliche Verbindungen, die man da pflegt?
Also wir haben das ganz stark gemerkt, wenn wir jetzt die ältere Generation mal ansprechen, daran, dass eine gewisse Vereinsamung dort auch stattfindet. Es gibt eben einfach viele, viele Mitglieder auch bei uns, die alleinstehend sind, weil der Lebenspartner, der Ehepartner, der Freund gestorben ist und wo der Sportverein sozusagen das Bindeglied ist, in die Gesellschaft hinein weiterhin Kontakt zu anderen Menschen zu haben, weil auch im Freundeskreis natürlich, je älter man wird, eben oft die Situation ist, dass welche sterben und dann kann eine Vereinsamung eintreten. Und wir haben unsere über 60-jährigen Mitglieder versucht, alle in dieser Pandemiezeit auch anzurufen, weil die nicht so digital unbedingt aufgestellt sind und haben damit festgestellt, dass die Menschen, die das gemacht haben bei uns in unserer Geschäftsstelle, eben ganz lange Telefonate geführt haben, weil die Menschen sich gefreut haben, dass sie diesen Kontakt überhaupt hatten. Das hat ja gar nichts mit Sport zu tun. Und daran sieht man, dass der Sportverein unglaublich wichtig ist. In solchen Gruppen nach dem Sporttreiben sitzt man auch noch mal zusammen, trinkt einen Kaffee, unterhält sich. Und das ist alles in der Zeit weggefallen. Bei Kindern und Jugendlichen haben wir festgestellt, dass die, nachdem die eine Zeit lang überhaupt keine Trainingsgruppe hatten, völlig andere Verhaltensweisen aufgezeigt haben. Also viel ruhiger geworden sind, ängstlicher geworden sind teilweise auch. Gar nicht so auf sich herauskommen, wie sie natürlich vor der Pandemie gewesen sind. Also Veränderungen wirklich festgestellt haben, wo Trainer teilweise gesagt haben uns, mein Gott, ich habe den Jungen, das Mädchen überhaupt nicht wiedererkannt. Das trifft nicht auf alle zu, aber es trifft immer auf einen nicht geringen Teil der jeweiligen Altersklasse zu.
Dementsprechend nehme ich an, dass jetzt die Stimmung in den vergangenen Wochen dahingehend dann wieder besser geworden ist, weil man jetzt ja wieder Sport machen kann und weil die Begegnungen wieder zumindest teilweise wieder stattfinden. Wie ist jetzt gerade die Stimmung in der Hinsicht?
Ja, das ist der Fall. Also es ist vor allem da der Fall, wo auch das Gefühl da ist, dass der Verein sich so ein bisschen darum kümmert, dass sozusagen auch ein vernünftiges Hygiene- und Schutzkonzept vorhanden ist. Man muss aber ganz klar dazu sagen, das Sommerhalbjahr, auch während der Pandemie und auch das jetzt kommende Sommerhalbjahr, ist immer deutlich einfacher gewesen, weil die Ängste, draußen Sport zu machen, natürlich viel, viel geringer sind, als es im Indoor-Bereich zu machen. Und das hat dann natürlich auch was damit zu tun, welcher Verein kann eigentlich welche Infrastruktur vorweisen und welche Infrastruktur haben wir eigentlich im Lande, sodass wir auch ganz viele Freizeitsportarten, die für die Gesundheit wichtig sind, auch im Outdoor-Bereich anbieten können. Da ist aus meiner Sicht dringend auch ein Umdenken notwendig. Und auch da ist, finde ich, Politik und Staat gefordert, dieses zu unterstützen, wenn es gerade Kommunen, aber vor allem auch Vereine gibt, die in diese Richtung gehen und bereit sind, sozusagen auch zu investieren, weil alleine können sie das nicht tun.
Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir jetzt auch zusammensitzen und sagen, okay, wie soll der Sportentwicklungsplan aussehen, dass wir das mitdenken, diese Lehren der Pandemie. Ne? Also wir nämlich genau gucken, wenn wir jetzt neue Sportstätten bauen oder sie modernisieren, wie können wir sie so gestalten, dass wir eine Outdoor-Nutzung gleich mitdenken, dass wir gucken, welche digitalen Voraussetzungen müssen wir schaffen, damit wir in Zukunft, und da mag man mir meine medizinische pessimistische Sicht verzeihen, ich glaube nicht, dass das die letzte Pandemie ist, die uns getroffen hat. Ja, und wir müssen einfach das, was wir in diesen 2 Jahren gelernt haben, mit einfließen lassen in diese wichtige Entscheidung, wie sehen unsere Sportstätten der Zukunft aus?
Wie könnte so ein Konzept aussehen, was pandemiefester ist oder was vielleicht auch ermöglicht, mehr an der frischen Luft Sport zu machen, was ja eigentlich generell immer schöner ist als in einer Turnhalle?
Also ich glaube, wir müssen tatsächlich ein bisschen mehr auch um die Ecke anfangen zu denken, weil klar, in den Städten ist Platz kostbar. Aber wenn ich durch eine Stadt gehe in Deutschland, dann sehe ich so viel ungenutzte Flächen, zum Beispiel die Schulhöfe. Das sind steuerfinanzierte Flächen. Die sind am Wochenende in vielen Bundesländern einfach geschlossen, weil sie zur Schule gehören. Das erschließt sich mir nicht, warum man die nicht entweder als Fläche zur Verfügung stellt, wo Freizeitsport von Kindern und Jugendlichen stattfinden kann, oder aber auch in solchen Situationen, wie sie die letzten zwei Jahre hatten, sagen, okay, der Verein hat kein eigenes Außengelände, weil es ein Verein in einer Stadt ist, aber der kann jetzt am Wochenende hier diesen Schulhof nutzen und kann da ein Sportangebot für seine Vereinsmitglieder machen.
Ja, ich glaube, das ist der eine Bereich. Es gibt ja manche Kommunen, die da sehr kooperativ mit umgehen. Also man muss einfach sagen, wo das Schulleitungen auch selbst entscheiden, ist sozusagen eine Schulleitung sportaffin, bewegungsaffin, dann gibt es meistens kein Problem, dann ist sowas schon möglich. Aber das sind eben nicht alle und das sind auch mit Sicherheit nicht die meisten in Deutschland. Und deswegen muss es dort klare Vorgaben auch für geben, dass, wie Frau Holze sagt, dass Schulhöfe einfach solche Flächen der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Das ist das eine. Das andere ist aus meiner Sicht, wir brauchen eine Offensive für Sportflächen. Wir sind nicht in Südeuropa, wir sind nicht in Deutschland, in einem Land, wo das Klima so ist, dass es selten regnet. Also in Hamburg regnet es jedenfalls nicht selten, sondern oft. Und wir brauchen einfach ganzjährig nutzbare Outdoor-Sportflächen. Und da geht es nicht nur darum, Fußball zu spielen, sondern es geht darum, dass wir Entspannungskurse, Yoga-Angebote, Qigong, alles Mögliche für Kinder und Jugendliche, Bewegungslandschaften, all sowas auch draußen machen können, also überdachte Sportflächen, damit man sie ganzjährig nutzen kann, weil die Temperatur ist nicht immer das Problem. Man kann sich auch warm anziehen und man kann auch im Trainingsanzug zum Sport gehen. Aber wir brauchen überdachte Sportflächen mehr und deswegen brauchen wir mehr, ich sage immer, sogenannte Nurdachhallen, um für die Vereine auch verbindliche und verlässliche Sportangebote anbieten zu können. Weil es ist nichts schwieriger, als dass man sagt, naja, heute regnet es, jetzt fällt es wieder aus, der Yoga oder der Kinderkurs. Wir brauchen einfach Flächen, die wir ganzjährig nutzen können. Und da würde ich mir wünschen, dass die Politik eben in einem Sonderfonds in irgendeiner Form Mittel zur Verfügung stellt, dass diejenigen, die dort investieren wollen und solche Flächen bauen, solche Nurdachhallen, dass diese auch das ermöglicht bekommen.
Frau Holze, jetzt haben wir relativ viel auch immer mal wieder über die Politik gesprochen. Sie sind jetzt noch relativ frisch im Amt als DOSB-Vizepräsidentin. Aber trotzdem würden mich da Ihre ersten Eindrücke interessieren. Wie ist denn aus Ihrer Sicht in der Politik gerade die Chance, dass es eine solche Offensive für den Breitensport gibt? Weil in der Vergangenheit konnte man ja durchaus den Eindruck gewinnen, dass da der Spitzensport vor allem im Fokus stand und dann natürlich das Abschneiden bei den großen Sportereignissen wie den Olympischen Spielen.
Also ich sehe im Moment eine gute Möglichkeit. Wir haben ein neues DOSB-Präsidium. Wir haben einen wiederbesetzten Vorstand Sportentwicklung im DOSB auf der einen Seite. Und wir haben auf der anderen Seite eine neue Bundesregierung, die den Breitensport sicher auch in ihren Koalitionsvertrag geschrieben hat. Und ich glaube, das ist genau jetzt der Zeitpunkt, das hoffentliche Ende der Pandemie oder das Auslaufen der Pandemie, neue Akteure in beiden Feldern und jetzt zusammen zu gucken, was ist Sport alles, nämlich nicht nur Leistungssport und was brauchen wir im Breitensport, ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt. Wir haben diese Gespräche angefangen zu führen, wir sind da im ganz intensiven Austausch und ich glaube, der Wille ist da, aber es gilt natürlich auch, Ressourcen gibt es nur einmal zu verteilen und wir müssen jetzt einfach gucken, was möglich ist. Ich glaube, es ist viel möglich und es ist viel mehr möglich, als in der Vergangenheit möglich war. Manche Dinge werden etwas länger dauern, aber ja, wir haben jetzt gute Aussichten, dass wir den Sport in Deutschland auch in der Breite wieder gut voranbringen können.
Wir haben über Mitglieder gesprochen, wir haben über Ehrenamtliche gesprochen. Ein Aspekt, der auch dafür gesorgt hat, ob ein Verein gut durch die Krise gekommen ist oder sagen wir mal besser durch die Krise gekommen ist oder nicht, war auch der Bereich Digitalisierung. Unter Digitalisierung kann man sich natürlich immer viel vorstellen. Herr Schmidt, Sie sind ja ein relativ großer Verein und wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie auch während der Pandemie eben in diesen Bereich der Digitalisierung auch investiert bzw. das ausgebaut. Inwiefern hat Ihnen das tatsächlich dann auch geholfen, durch diese Krisenzeit durchzukommen?
Also das hat uns enorm geholfen. Wir haben ja vor der Pandemie eine Digitalisierungsstrategie auf den Weg gebracht mit der Alexander-Otto-Sport-Stiftung, wo wir glücklich sind, dass wir diese Chance hatten und konnten dann einiges beschleunigen in der Pandemie. Also wenn man allein sich das Problem der Kontaktnachverfolgung Pandemie angeschaut hat, wo wir ja zu verpflichtet waren und auch Gruppengrößen kontrollieren mussten, dann konnten wir das von Beginn an sofort alles digital machen. Wir haben ein Mitgliederportal eingerichtet, wir kommunizieren ganz anders mit unseren Mitgliedern. Wir wissen, dass nicht alle so digital aufgestellt sind. Allein wir haben über 1000 Mitglieder, 75 Jahre und älter bei uns im Verein. Die müssen wir auch noch anders erreichen, aber die junge Generation erreichen wir damit idealerweise sehr, sehr gut. Wir haben sozusagen ein Fernsehstudio, wir machen keine Vereinszeitungen mehr, wir haben kein Printmedium, wir bringen wöchentlich eine Nachrichtensendung raus, also bewegte Bilder, haben dafür viel investiert in digitales Equipment, also in Hardware, haben sozusagen ein eigenes Fernsehstudio eingerichtet, dafür Räumlichkeiten angemietet, um unsere Mitglieder immer aktuell auf dem Laufenden zu halten und auch schnell reagieren zu können.
Das ist natürlich dann sehr Luxus. Ich nehme an, dass, wenn ich jetzt an meinen kleinen Dorfverein denke, wo ich früher gespielt habe, da wird es wahrscheinlich eher kein Fernsehstudio geben. Aber Frau Holze, was sind für Sie oder aus Ihrer Sicht die digitalen Tools, die ein Sportverein dann im 21. Jahrhundert auf jeden Fall haben sollte, als wirklich basic, um eben weiterhin auch bestehen zu können?
Also ich glaube, die digitale Mitgliederkommunikation ist ganz, ganz entscheidend. Ja, also wir müssen tatsächlich es schaffen, unsere Vereine alle in die Lage zu versetzen, dass sie auf digitalem Wege ihre Mitglieder erreichen können. Gerade in Flächenbundesländern ist das mit sehr entscheidend. Die Frage, wie man digitale Sportangebote umsetzen kann, ist sicher auch etwas, was das Vereinsangebot sehr gut ergänzen kann. Da gibt es aber, muss man sagen, auch in den kleineren Vereinen echt tolle Ideen, weil es immer irgendwo einen gibt, der sagt, ey, ich kenne mich mit der IT aus, ich kann das machen. Und ich glaube, was wir weiterhin machen müssen, ist, wir müssen aber auch die Vernetzung im Wettkampfbereich, also im Breitensport-Wettkampfbereich vorantreiben. Also die Spielberichtsbögen, die man so kennt, ne, früher, und dann hatte einer den Ordner und hat die Pässe durchgeblättert und dann hat er hier das alles eingetragen. Also da müssen wir als Dachverband Module entwickeln, die unseren Vereinen auch Arbeit abnehmen. Also wir haben ja vorhin von gesprochen, was kann man denn tun, damit Ehrenamtliche ihren Ehrenamt gerne machen. Da ist aus meiner Sicht ganz wichtig, wir müssen sie das machen lassen, was sie gerne machen wollen. Und das, was unsere Trainer wollen, sind eine Mannschaft, einen Verein trainieren. Was sie nicht wollen, sind Corona-Tests kontrollieren und bürokratische Listen ausfüllen. Und da müssen wir gucken, ob wir möglichst viele dieser ganzen Aufgaben, die noch auf das Training dazukommen, ob wir die nicht digitalisieren und dann zentralisieren können, sodass der Einzelne vor Ort, der Ehrenamtliche, sich wirklich auf das konzentrieren kann, was er machen möchte, und die bürokratischen Aufwände für diese Tätigkeit deutlich runterfahren. Da ist die Digitalisierung, glaube ich, unverzichtbar.
Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was getan werden könnte oder vielleicht auch getan werden müsste auf Ebene der Sportvereine, aber auch der Sportverbände. Und das immer unter der Maßgabe, dass es A, in der Pandemie so weitergeht, dass es tatsächlich eben keine weiteren Lockdowns gibt und dass das eben möglich ist. Und natürlich B, etwas, was in den vergangenen Wochen jetzt als Problem am Horizont dann wieder aufgetaucht ist, nämlich der Krieg in der Ukraine, nicht doch noch Auswirkungen auf den Sport direkt hat. Jetzt sehen wir inzwischen, es gibt erste Auswirkungen auch auf den deutschen Breitensport, nämlich indem wieder Turnhallen umfunktioniert werden, dass dort eben nicht Sport getrieben wird, sondern dass da geflüchtete Menschen aus der Ukraine unterkommen. Frau Holze, kommt bei Ihnen jetzt gerade so womöglich auch das Gefühl hoch, jetzt haben wir gerade eine Krise überstanden und schon kommt die nächste auf den Sport zu?
Der Sport ist Teil der Gesellschaft und ja, diese Gesellschaft hat mit dem Krieg in der Ukraine einen neuen Krisenherd und der trifft natürlich auch den Sport. Andererseits ist auch der Sport hier wieder ein Akteur, der zeigt, wie diese Gesellschaft tickt, der nämlich auch sagt, okay, und jetzt gucken wir, was ist in unserem Verein möglich? Wir kennen Vereine, die haben Spendenorganisationen ins Leben gerufen, die haben sich auf den Weg gemacht, die unterstützen. Was wir gucken müssen ist, was macht Sinn und wo ist Augenmaß? Also die Frage, ob eine Turnhalle sich dafür eignet, eine Flüchtlingsunterkunft zu sein, ist für mich erstmal auch eine Frage, ist es für diese Menschen gut, dort zu schlafen. Wenn es die einzige Möglichkeit ist, dann ist es natürlich eine Option und dann wird der Sport die auch tun. An sich aber ist es natürlich auch wichtig zu gucken, was gibt es noch für Möglichkeiten. Und so wie 2015 gibt es ja auch jetzt schon Kommunen, die sich auf den Weg gemacht haben zu scannen, wo haben wir denn neben Turnhallen noch Unterbringungsmöglichkeiten? Weil was aus meiner Sicht nicht die optimale Lösung ist, zu sagen, wir nehmen pauschal überall die Turnhalle. Weil die ist zum einen nicht geeignet und zum anderen wird sie etwas anderes gebraucht. Also auch hier gilt, lasst uns gemeinsam an einen Tisch setzen, Sport, Politik, die Leute, die sich im Bereich Flüchtlinge und Integration beschäftigen und gucken, was haben wir vor Ort in unserer Kommune für Optionen, welchen Bedarf haben wir und dann gucken wir, was die beste Entscheidung ist. Das kann in dem einen Fall die Turnhalle sein, das kann in dem anderen Fall aber auch eine ganz andere Lösung sein. Und wenn wir sagen, wir brauchen die Turnhalle, dann nehmen wir sie und überlegen aber gleichzeitig, was können wir jetzt mit dem Sport machen? Also was können wir dem Sport dann anbieten? Es darf dann nicht passieren, dass der Sport gar nicht stattfindet, sondern dann müssen wir gucken, okay, und wo kann dieser Sport jetzt stattfinden? Gibt es Outdoor-Flächen, die wir erschließen können? Was haben wir hier für Optionen?
Herr Schmidt, machen Sie sich Sorgen, dass der Sport von der einen Krise direkt in die nächste Krise überrutscht?
Ja, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Ich glaube, dass die Sportvereine bei diesen Krisen auch 2015 bei der Flüchtlingskrise sehr flexibel, der deutsche Sport insgesamt sehr flexibel darauf reagiert hat und eine enorme Hilfeleistung angeboten hat. Und das tut er jetzt in dieser Ukraine-Krise, in dieser Situation mit den Flüchtlingen auch. Und deswegen sage ich, also es muss wirklich geguckt werden, dass Verwaltung und Politik sich das nicht zu einfach machen und sagen, naja, weil die Sportvereine der Kommune gehören, das sind wir, dann nehmen wir die schnell mal. Da, finde ich, muss man sehr, sehr genau schauen, weil all die Menschen, die in den Sportvereinen die Hilfsangebote jetzt auch anbieten, über Vereine, über auch Flüchtlinge in Familien aufnehmen, wenn man denen dann die Möglichkeit nimmt, dass sie dann aber auch sozusagen ihren Sport, den sie jetzt gerade nach der Corona oder in der Phase dieser Corona-Pandemie jetzt wieder ausüben können, deswegen nicht mehr ausüben können, weil die Sportflächen nicht zur Verfügung gestellt werden, dann sehe ich das als sehr großes Problem. Ich glaube, dass man genug andere Flächen auch findet. Das hat man 2015 in Hamburg auch geschafft. Wir haben jetzt ein paar Hallen, die jetzt auch schon gesperrt sind. Wir drängen aber auch darauf hin, dass das wirklich nur eine kurzfristige Lösung sein darf. Wir brauchen diese Flächen umso mehr, weil wir als Sportvereine natürlich, das ist ja ein ganz anderes Klientel von Flüchtlingen, die da jetzt kommen. Das ist in erster Linie bei den Erwachsenen weiblich. Das sind ältere Menschen. Das sind ganz viele Kinder und Jugendliche mit ihren Müttern. Denen möchten wir Sportangebote anbieten. Aber wenn wir dann die Infrastruktur teilweise gar nicht mehr für unsere eigenen Mitglieder haben und dann noch was Neues anbieten sollen, dann wird es sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, es ist wichtig, dass deswegen natürlich, weil die natürlich traumatisiert teilweise hier ankommen, dass natürlich die aufgenommen werden, eine Willkommenskultur entsteht. Und das können Vereine sehr gut, finde ich, leisten. Aber wir brauchen die Infrastruktur dann auch dafür. Und deswegen darf es wirklich nur eine absolute Notlösung sein, wenn man die Sportflächen teilweise dafür zur Verfügung stellt. Das Zweite, was wir dringend brauchen, ist, dass wir ähnlich wie 2015, da gab es auch im Bundesfinanzministerium eine Billigkeitserklärung, die Vereine, wir zum Beispiel, möchten das gerne unkompliziert anbieten. Wir möchten den Müttern mit ihren Kindern ein Sportangebot anbieten. Wir können das tun, die können das ja nicht bezahlen, also kostenfrei. Das dürfen wir nicht, dann verlieren wir unsere Gemeinnützigkeit, wenn nicht endlich die Bundesregierung dazu, also das Bundesfinanzministerium wie 2015 auch, dazu jetzt eine Erklärung mal abgibt, dass die Finanzämter angewiesen werden, dass die Vereine ihre Gemeinnützigkeit dadurch nicht verlieren. Das kostet den Staat nichts. Das kostet nur den Vereinen, was die bereit sind zu sagen, ja, wir nehmen jetzt erstmal alle auf, die da kommen und die sind eben erstmal nicht Mitglieder oder müssen erstmal nichts bezahlen.
Wir konstatieren, die Situation für die Sportvereine wird auch wahrscheinlich zumindest in näherer Zukunft nicht einfacher werden. 2 Jahre Pandemie haben sie überstanden. Wie? Das haben wir in diesem Sportgespräch besprochen mit Kerstin Holze und Boris Schmidt. Und wir haben auch darüber gesprochen, welche Lehren wir aus dieser Zeit ziehen können und welche Lehren vielleicht auch auf anderer Ebene gezogen werden sollten. Vielen Dank an Sie beide fürs Mitdiskutieren und vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Mein Name ist Maximilian Rieger.